Hallo, hier ist Jessica von Mikado. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und ihr hört schon hier im Hintergrund, da tauchen wir heute ganz tief ab.
NDR Info. Mikado. Radio für Kinder.
Heute mit einer Sendung rund ums Tauchen. Super spannend, das können nämlich auch Kinder schon lernen, so richtig mit Atemmaske und Sauerstoffgemischflasche. Und bevor ich euch da gleich mehr erzähle, muss ich aber hier schon mal Grüße rausschicken erstmal. Und zwar an Johann Jensen in Hamburg. Herzlichen Glückwunsch, Johann. Du hast nämlich gewonnen, ja, bei unserem Gewinnspiel letzte Woche. Da haben wir euch ja gebeten, dass ihr uns ein Foto oder auch eine Zeichnung von euch im Faschingskostüm schickt. Und das hat Johann gemacht. Er hat sich in diesem Jahr als Mädchen verkleidet, als Johanna nämlich. Und Johann, du kriegst von uns ein Überraschungspaket geschickt. Und so eines gibt es auch heute dann wieder zu gewinnen. Welche Frage ihr heute dazu beantworten müsst, das verrate ich euch später im Podcast. Aber ich kann euch schon mal sagen, wer gleich gut zuhört in der Sendung, der wird die Frage dann auf jeden Fall beantworten können. Es wird nämlich auf jeden Fall ums Tauchen gehen. Und damit soll es jetzt auch endlich mal losgehen in unserem Podcast hier. Mikado taucht ab. Und da haben wir gleich zu Beginn auch von Leuten gehört, die Tauchen als Beruf haben. Und wenn die bei der Arbeit sind, also unter Wasser, dann können sie zum Beispiel mit Hilfe eines Spezialschlauches und einem Tauchertelefon auch mal mit den Kollegen an Land reden. Und das klingt dann so.
Ja, ich gucke mich hier gerade ein bisschen auf den Grund um, was ich hier alles so finde. Der Gewässergrund ist eher karg, viele Steine, Sand, zum Glück kein Schlick. Das haben wir hier halt zum Glück nicht. Hier haben wir schönen harten Boden, auf dem man sich relativ gut bewegen kann.
Ja, da hat uns gerade ein Taucher erzählt, was er alles bei einem Tauchgang in der Elbe gesehen hat. Und auch wir haben heute einen Berufstaucher zu Gast, der uns von seiner Arbeit erzählen wird. Und auch zwei Kinder, die selbst total gerne tauchen und schnorcheln, die stelle ich euch auch gleich vor. Außerdem hört ihr heute bei uns auch eine Unterwasserreportage, eine Guten-Morgen-Geschichte. Wir haben ein Gewinnspiel für euch und von Kindern erzählte Witze. In der nächsten Stunde hier bei Mikado am Morgen.
Wer dich von fern erfreut, weshalb willst du zu den Menschen? Doch das hast du schnell bereut. Schau deine Welt doch genau an. Ja, hier wo du schwimmst und lebst, voll Wunder siehst du das Blau dann. Sag selbst, was du noch erstrebst. Unter dem Meer, unter dem Meer, wo wär das Wasser besser und nasser, als es hier wär. Die Drogen schuppen wie verrückt, drum wirken sie auch so bedrückt. Wo hat man Streben, wo lebt man eben? Unter dem Meer.
Ja. Musik von Stefanie Heinzmann hier bei Mikado am Morgen. Das Radio für Kinder auf NDR Info. Und bei uns geht es heute auch runter ins Meer quasi, also zumindest gedanklich mal. Es geht nämlich ums Tauchen. Das können ja auch Kinder und Jugendliche schon als Sport machen. Aber es gibt auch Menschen, für die das Tauchen ein Beruf ist. Und meine drei Studiogäste, die kennen sich damit super aus. Bei mir sind nämlich die Hobby-Unterwassersportler Merle und Mika und außerdem der Berufstaucher Stefan Frei. Erstmal herzlich willkommen, ihr drei. Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo.
Ich fange gleich mal bei den Kindern an. Mika, du bist, glaube ich, 10 Jahre alt, ne? In welche Klasse gehst du?
In die 4B.
Und du kommst aus Rheinbeek, glaube ich, ne? Aus Schleswig-Holstein.
Ja.
Ja. Und welche Hobbys hast denn du so?
Tauchen, Kung-Fu, Flöten, BUND und Pfadfinder.
Oh, also ganz schön vieles draußen und ein bisschen Musik und Bewegung. So ist gerne mit drin, so klingt das für mich, ne?
Mhm.
Und du bist mit deiner Schwester heute hier, mit Merle. Merle, du bist 13, in welche Klasse gehst du?
In die 7.
Und Mika schnorchelt ja hauptsächlich jetzt gerne und du aber tauchst auch schon richtig. Mhm. Kannst du einmal sagen, wann hast du damit angefangen?
Also mit richtig
Training habe ich mit 8 angefangen und ich glaube, meinen ersten Tauchgang hatte ich so um bei 9.
Ja, also auch so das Alter, ein bisschen jünger noch als Mika jetzt ist. Genau. Und Mika, du willst ja jetzt auch gerne anfangen mit Tauchen, ne? Aber kannst du einmal schon mal ein bisschen erzählen, was macht dir am Schnorcheln besonders Spaß eigentlich?
Ja, auch, man kann halt unter Wasser länger Luft holen, aber da kann man nicht so tief abtauchen und man ist schneller, weil man auch noch Flossen hat.
Ah, schneller, als wenn man einfach nur so schwimmen würde, ne? Ja, das stimmt natürlich. Und Merle, wie geht dir das beim Tauchen? Was findest du daran toll?
Also ich finde es schön, weil man dabei alles abschaltet, also die ganze Außenwelt. Man hört halt nur seine Atmung und unter Wasser höchstens den Bootmotor. Außerdem sieht man die ganzen Fische und es ist ein faszinierendes Gefühl, so lange Luft anzuhalten zu können. Also ich tauche meistens um bei 20 Minuten lang und das macht sehr viel Spaß.
Also das heißt, du kannst weiter atmen, die 20 Minuten unter Wasser, ne? Du musst nicht Luft anhalten, sondern hast so eine Atemmaske quasi. Da werden wir ja nachher noch ein bisschen genauer sprechen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz toll ist. Das kann man ja sonst als Mensch nicht einfach mal so zumindest. Und du hast schon gesagt, Fische hast du gesehen. Wo bist du schon überall getaucht?
Also überwiegend hier in Deutschland in Seen, aber auch schon in der Ostsee. Und dann noch in Norwegen, das war auch mein schönster Tauchgang. Mhm. Genau.
Und du, Mika, wo bist du normalerweise mit dem Schnorchel unterwegs?
Ja, auch wenn wir mit dem VDST wegfahren, da bin ich am meisten mit dem Schnorchel.
Der VDST, was ist denn das?
Verein der Deutschen Sporttaucher.
Ah, okay. Und eure Eltern sind nämlich, glaube ich, auch Taucher, ne?
Ja.
Genau, das heißt, da seid ihr sozusagen, habt ihr schon viel Erfahrung in der Familie. Ich habe auch einen Erwachsenen-Studiogast heute bei mir, den Berufstaucher Stefan Frey, nämlich Stefan. Und wir haben heute gesagt, wir duzen uns alle. Mhm, also schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Sag mal, was macht man denn als Berufstaucher so unter Wasser eigentlich?
Ja, die Aufgaben sind relativ breit gefächert. Mhm. Das heißt, wir reparieren Schiffe unter Wasser, machen teilweise auch die Propeller von Schiffen sauber, die ja teilweise von 8 bis 10 Meter groß sind, also im Durchmesser.
Boah.
Wir reparieren Spundwände unter Wasser, also Stahlwände. Bringen Unterwasserbeton ein. Das, was im Endeffekt Handwerker über Wasser machen, machen wir unter Wasser.
Und wie lange machst du das schon? Wie lange bist du schon Berufstaucher?
Seit 19 Jahren.
Das ist ja echt schon richtig lang. Also viele Geschichten, die du wahrscheinlich erzählen kannst. Ja. Da wollen wir noch ein bisschen ja drüber hören. Inzwischen hast du ja seit einigen Jahren auch eine eigene Taucherfirma. Und Mika und Merle haben dich ja tatsächlich auch bei einem Taucheinsatz begleitet. Und wir sprechen auch gleich noch darüber, wie Kinder eigentlich das Tauchen schon lernen können. Hört ihr gleich alles hier bei Mikado nach euren Witzen. Bitteschön.
Zum Schießen, zum Wiehern, zum Mäusemelken.
Sagt der Walfisch zum Thunfisch, was soll ich tun, Fisch? Sagt der Thunfisch zum Walfisch, du hast die Walfisch.
Herr Meier im Tapetengeschäft. Sie haben behauptet, dass diese Tapete das Zimmer größer macht. Und? Tut sie das nicht? Nein, mein Schrank passt immer noch nicht rein.
Sagt ein Kleinkind zum anderen, ich bin wahnsinnig intelligent. Ich konnte sogar schon mit 3 Monaten laufen. Das nennst du intelligent? Ich habe mich mit 3 Jahren noch tragen lassen.
Ihr hört Mikado am Morgen, Radio für Kinder auf NDR Info. Da sprechen wir heute ausführlich über das Tauchen. Merle taucht nämlich selbst schon richtig, die ist hier bei mir zu Gast. Mika, der fängt bald damit an, beim Unterwasserclub Bergedorf. Und Merle, du hast, glaube ich, auch zuerst das Schnorcheln gelernt, so wie Mika auch, ne, der gerade irgendwie schnorchelt. Warum ist denn das gut, wenn man damit anfängt eigentlich?
Weil man dadurch auch nochmal besser schwimmen lernt allgemein. Und man hat schon mal so Eindrücke, wie das überhaupt ist und wie das Gefühl auch unter Wasser ist, weil nicht jeder mag das Gefühl unter Wasser. Mhm. Und wenn man es nicht mag, dann ist es halt nicht so gut, mit dem Tauchen anzufangen. Aber man sieht halt schon mal, es ist quasi die Vorstufe vom Tauchen. Und ja, ich glaube, damit steigt dann auch die Begeisterung und die Vorfreude, wenn man dann richtig tauchen kann.
Mhm. Und Mika, du schnorchelst ja schon ganz gerne, willst auch bald mit dem Tauchen anfangen. Kannst du einmal beschreiben, was hat man beim Schnorcheln eigentlich für ein Gerät sozusagen um den Kopf und am Mund?
Man hat eine Brille, dann ist meistens steckt man entweder unter Band oder da ist eine Halterung für den Schnorchel und man hat Flossen an.
Ja, und die Brille, die geht auch, glaube ich, so über die Nase, ne? Dass man wirklich quasi durch die Nase gar nicht atmen kann, sondern man atmet dann eben wirklich durch den Mund, durch den Schnorchel, so ein kleines Röhrchen quasi, das oben aus dem Wasser rausguckt, könnte man so sagen, ne? Und wie ging dir das denn eigentlich? Merle hat ja gerade gesagt, das Gefühl unter Wasser ist ja auch so ein bisschen anders. Mochtest du das gleich von Anfang an?
Ja, eigentlich schon, weil ich konnte auch früher tauchen als schwimmen.
Ah, also so unter Wasser gleich bewegen und die Luft anhalten, mochtest du gleich gerne. Und kannst du mal beschreiben, wie ist das anders, unter Wasser zu sein? Was hört man da, was sieht man da anders, als wenn man eben jetzt einfach nur schwimmt über Wasser?
Man sieht halt die Unterwasserwelt und man hört meistens die Draußengeräusche nicht.
Mhm. Also ein ganz anderes Gefühl, ne? Und beim Sporttauchen, da braucht man ja Luft unter Wasser, Merle. Wie kriegt man die eigentlich?
Also man hat eine Weste quasi auf dem Rücken, wir nennen das Jacket. Und daran ist dann eine Taucherflasche und in der befindet sich ein Sauerstoffgemisch. Und die Flasche ist dann mit einem Schlauch verbunden und der hat dann ein Mundstück und das nimmt man in den Mund und dadurch kann man dann atmen.
Und kannst du mal sagen, Merle, was muss man denn am Anfang überhaupt erst mal so ein bisschen lernen, wenn man jetzt Tauchen neu lernt? Was gehört so dazu?
Also erstmal muss man natürlich lernen, wofür die ganzen Sachen da sind, die man da überhaupt hat. Ich habe so angefangen, dass mein Tauchlehrer mich an die Hand genommen hat und an mir geholfen hat. Und man muss natürlich auch lernen, wie man mit der Unterwasserwelt umgeht. Also man soll keine Fische anfassen und man muss gucken, dass man den Grund nicht aufwirbelt, weil sonst können sich die Tiere nicht mehr so gut orientieren quasi. Außerdem ist es so, dass man dann auch die Fische vertreibt, wenn man das aufwirbelt und dann macht der Tauchgang nur noch halb so viel Spaß, wenn man keine Fische sieht.
Ja, ne, auf jeden Fall. Das ist ja auch gut, wenn man das alles weiß, ne? Und du hast ja auch so einen Grundtauchschein gemacht, heißt das, glaube ich. Was ist das genau?
Ja, es ist einfach ein Tauchschein und wir waren halt ein halbes Jahr im Theorieunterricht und haben dann eine Prüfung geschrieben. Das war aber relativ einfach, man musste nur aufgepasst haben und dann haben wir auch unter Wasser theoretische Dinge gemacht, die wir machen mussten und dann haben wir den Tauchschein bekommen und durch den kann ich jetzt auch mit meinem Vater tauchen.
Ah, okay. Und du trainierst normalerweise dann wahrscheinlich irgendwo ja drinnen, also man fährt ja nicht immer irgendwie raus an See oder an die Elbe oder irgendwie so, ne?
Genau, also vor allen Dingen im Winter, aber wir trainieren jeden Montag im Schwimmbad. Dann in Form von Schwimmtraining, allerdings auch immer ein Tauchlehrer dabei, dass wenn man eine Prüfung hat oder was lernen muss, dass man dann mit dem im Schwimmbad tauchen kann, um das zu üben, weil das ist ja nochmal ein anderes Gefühl als im Freiwasser.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und es gibt ja auch eine Zeichensprache, die man dann so unter Wasser beherrschen muss, eine Tauchersprache. Beherrschst du da auch schon ein paar Zeichen zufällig, Mika, obwohl du ja noch gar nicht angefangen hast mit dem Tauchen? Wie geht das, auftauchen?
Einfach, also Daumen hoch.
Ach so, wie wenn man normalerweise sagt, super, so Daumen hoch, heißt da aber auftauchen.
Alles okay, dann fragt man so, man Ringfinger und den Mittelfinger macht man hoch und den Zeigefinger und den Daumen macht man zum Kreis.
Also Daumen und Zeigefinger führt man zum Kreis zusammen und die anderen Finger streckt man so nach oben.
Ja.
Und dann zeigt man das so und dann heißt das, alles in Ordnung bei mir.
Ja, und wenn der andere dann auch das sagt, dann ist alles in Ordnung. Mhm. Wenn nicht alles in Ordnung ist, wackelt er so mit der Hand.
Also da streckt er die Hand einfach nur gerade aus, so, ne?
Und wackelt.
Wie so ein Blatt Papier, bei Schere Blatt Papier und wackelt da so hin und her damit. Und das heißt dann so, bei mir ist gerade nicht so gut.
Ja.
Ah, okay.
Und ich habe keine Luft mehr, bedeutet, wenn man das an den Hals macht.
Die flache Hand so an den Hals.
Ja.
Ja, das kann man sich irgendwie auch ganz gut erklären. Tauchen, unser Thema heute bei Mikado am Morgen. Und wie das ist, wenn man jetzt nicht nur hobbymäßig unter Wasser ist, sondern das als Beruf macht, darüber sprechen wir hier gleich weiter.
Ich kenne dich zur Hälfte, nein, ich kenne dich
drei Viertel und eigentlich kenn ich dich überhaupt nicht. Ich schreibe große Zeilen in klitzekleine Lieder und sing sie dann heimlich für dich. Du lachst und du weinst und du bist so wie du bist, ein rudimentäres Unikat. Vielleicht hab ich einmal Glück und es ist so wie es ist. Es gewinnt der, der alte Träume wagt. Und du drehst dich in deiner kleinen Welt mit deinen großen Farben, wie sie dir gefällt. Ob das doch manchmal grau, ob blau und wunderschön. Oh, ich würde mich so gerne in deinen Welten drehen.
Mikado am Morgen hier, das Radio für Kinder. Jeden Sonntag und auch an Feiertagen gibt's das hier auf NDR Info. Und bei uns geht es heute ums Tauchen, ja, unter Wasser sein zum Spaß oder auch als Beruf. Davon erzählen heute meine Studiogäste Mika Merle und der Berufstaucher Stefan Frey. Mika und Merle, ihr habt Stefan und seine Kollegen ja mit unserer Mikado-Reporterin Ines Kafka bei der Arbeit besucht. Na, das wollen wir uns gleich noch anhören. Und da habt ihr ja auch schon einiges über die Arbeit von Berufstauchern erfahren. Könnt ihr vielleicht nochmal sagen, für alle, die gerade auch erst eingeschaltet haben, was machen denn Berufstaucher so unter Wasser? Merle, magst du mal anfangen? Was erinnerst du?
Also die machen sehr unterschiedliche Sachen, zum Beispiel Schiffsschrauben von Dreck, weiß ich jetzt nicht, aber sie reparieren sie auch. Mhm. Und die machen halt die Arbeiten, die nicht von oben gemacht werden können, sondern von unten aus dem Wasser gemacht werden müssen.
Ja. Fandst du das auch spannend, Mika, das mal so mitzubekommen?
Ja.
Und Stefan sitzt ja auch hier bei uns mit im Studio. Hast du nochmal Ergänzung? Das ist ja vorher schon so ein bisschen erzählt, ne, was so alles zu den Arbeitsbereichen gehört. Also das klingt schon so auch nach einer zum Teil ja sehr körperlich anstrengenden Arbeit, so richtig Handwerk eigentlich, ne?
Ja, manchmal ist ja so, dass wir unter Wasser auch Sachen abbauen müssen, mhm, sprich auch kaputt machen müssen, also absichtlich dann. Das heißt, wir müssen mit schweren Hydraulikhammern arbeiten, die dann auch bis zu 35 Kilo wiegen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das schon Gewicht ist, was der Taucher, also die Maschine wird unter Wasser leider auch nicht leichter. Mhm. Das heißt, 35 Kilo wiegt sie nach Unterwasser. Und da mussten wir teilweise auch stundenlang mit arbeiten. Und das ist natürlich dann schon sehr anstrengende Arbeit.
Ja. Ja. Und wie wird man eigentlich Berufstaucher?
Man hat die Möglichkeit, eine zweijährige Berufsausbildung zu machen, mhm, oder eine Fortbildung. Die wäre auch zum Beispiel bei uns im Betrieb möglich. Dauert, wie gesagt, 2 Jahre. Da macht man dann 4 externe Länge, also Lehrgänge außerhalb, wo man ein bisschen Theorie beigebracht bekommt. Und den Rest lernt man bei uns, also das Praktische.
Ja, also ist ein richtiger Ausbildungsberuf, ne?
Ja.
Und kannst du mal so ein bisschen sagen, was sind so eure häufigsten Einsätze? Wo findet man euch irgendwie meistens?
Also tatsächlich das, was Merle gerade schon gesagt hat, das, mhm, entspricht auch unserem 24-Stunden-Einsatz, weil wir halt wirklich Tag und Nacht für die Schlepper und die Schifffahrt, egal ob Binnenschiffe, Seeschiffe, bereitstehen, um denen halt wirklich Leingut, Reifen, alles, was die sich so in die Schiffsschraube reinziehen, mhm, da wieder rausschneiden und raushebeln, teilweise auch mit Kettenzügen rausziehen müssen, weil das so festhängt. Ja, das sind eigentlich so mit die häufigsten Einsätze. Ansonsten viele Untersuchungsarbeiten, dass wir auch viel vermessen unter Wasser, auch Ultraschallmessungen machen, um ja zu gucken, wie dick sind auch die Stahlwände unter Wasser. Dann Schiffsbergung machen wir auch, dass wir ganze Schiffe heben mit Hebesäcken und mit großen Schwimmkränen. Also ganz unterschiedlich eigentlich.
Und kannst du dich an einen Einsatz erinnern, der besonders kompliziert oder irgendwie besonders auf eine bestimmte Art und Weise war?
Also tatsächlich war das eine Schiffsbergung im Harburger Binnenhafen. Mhm. Da ist damals ein Schubschiff untergegangen.
Schubschiff, sagst du gerade, was ist das eigentlich?
Schubschiffe sind Schiffe, die im Hamburger Hafen eingesetzt werden, um zum Beispiel Schuten und Leichter. Also im Endeffekt, wenn man irgendwas auf dem Wasser befördern will, haben die im Endeffekt vorne keinen spitzen Bug, sondern einfach nur einen stumpfen Bug, wo die an Fahrzeugen mit ranfahren können und können die dann von A nach B schieben durchs Wasser. Mhm. Das lag in nicht allzu tief, in 5 Meter Wassertiefe. Und das haben wir tatsächlich das ganze Wasser aus dem Schiff rausgepumpt, also alles abgedichtet, was außen Öffnungen hatte oder Wasser einließ. Und dann haben wir das Wasser rausgepumpt und nur durch die eigene Auftriebskraft das Schiff wieder geborgen, das wieder schwamm.
Wie lange hat das gedauert?
9 Tage.
Boah, ja.
Ja, das war auch relativ aufwendig, aber es hat im Endeffekt sehr gut geklappt. und das Ergebnis ist das, was zählt.
Ja. Und zu euren Einsatzorten müsst ihr ja in der Regel jetzt nicht vom Ufer weg hintauchen, ne, sondern ihr kommt da mit einem sogenannten Taucherschiff hin. Merle und Mika, und genau das habt ihr ja auch erlebt, als ihr Stefan einmal begleitet habt. Da wart ihr auf dem Taucherschiff Alina, glaube ich. Was ist denn an so einem Taucherschiff besonders und vielleicht anders als bei anderen Schiffen, Mika? Fällt dir da was ein? Oder dir, Merle?
Also da gibt es ein, ich nenne es jetzt mal Werkzeugraum, in dem sehr viele auch schwere Gerätschaften sind und auch Schläuche und alles, was man benötigt. Also schon anders als auf einem normalen Boot.
Und wir hören einfach mal, denn ihr wart da ja wie gesagt unterwegs mit unserer Mikado-Reporterin Ines Kafka.
Wir sind jetzt auf dem Taucherschiff, also auf der Alina.
Wie sieht's hier aus?
Ich weiß nicht, faszinierend, weil hier sind so viele Knöpfe und Radare vorne im Steuerstand.
Merle und Mika dürfen heute die Arbeit eines Berufstauchers kennenlernen. Zusammen mit Stefan Frei sind sie auf dem Tauchschiff Alina. Weil Tauch André noch nicht da ist, erkunden sie erst einmal das Boot. Im vorderen Teil des Schiffs befindet sich der sogenannte Steuerstand, von dem aus man das Schiff steuern und regeln kann. Hier sind viele Schalter, Hebel und Monitore zu sehen. Plötzlich hören wir Stimmen, die aus einem der kleinen Geräte kommen.
Was wird da gesprochen?
Oh, hier auf dem...
Nein, da hinten.
Ach so, das ist der Hafenfunk. Das heißt, da hörst du alles, was die Schiffe untereinander im Hamburger Hafen gerade sprechen. Das kann man da hören. Du kannst quasi zuhören, was jetzt alle Schiffe sich untereinander erzählen.
Und, was hörst du da?
Aufwärts, weiter Richtung Vollhafen.
Man kann es irgendwie kaum verstehen.
So, ne? Redewendebecken, Abgang.
Söhne, Wände, Becken, Abgang?
Man braucht ein bisschen Übung, um zu verstehen, was da durchgesagt wird. Für die Schiffe, die durch den Hamburger Hafen fahren, ist der Hafenfunk aber sehr wichtig. Hier erfahren sie, welche Schiffe noch wo genau unterwegs sind oder ob es irgendwelche Gefahren gibt. Wir gehen weiter nach hinten im Schiff. Dort stehen sehr große Sauerstoffflaschen.
Die sind riesig.
Die sind halt relativ groß, ne? Wiegt eine 84 Kilo? Und die beinhalten halt 10.000 Liter Luft. Also da kommen wir schon ein bisschen mit aus. Also mit zwei Flaschen kommen wir eigentlich, wenn wir viel tauchen, über den ganzen Tag.
Und die habt ihr dann auf dem Rücken?
Nee. Das sind die hier. Guck mal, das sind die kleinen, so wie ihr im Endeffekt auch habt. Ne? Das heißt, die Luft geht durch die Schläuche hier, durch die Wand, zu dem Paneel, was da vorne ist. Das ist so ein Versorgungspaneel, nennen wir das. Da kommt im Endeffekt die Luft an und wird dann zum Taucher weitergeschickt. Vom Taucher-Einsatzleiter von Michael, der da vorne jetzt gerade steht.
Der Taucheinsatzleiter kontrolliert alles, was der Taucher macht. Er schreibt zum Beispiel auf, wie tief der Taucher unter Wasser ist und wie lange. Das ist wichtig, damit nichts passiert. André wird nun gleich ins Wasser gehen. Er hat einen Taucheranzug an und einen Helm auf dem Kopf. An dem Helm sind drei Schläuche befestigt, ein roter, ein blauer und ein gelber. Durch den blauen bekommt der Taucher Luft zum Atmen. Mit dem gelben kann man messen, wie tief er unter Wasser ist. Und durch den roten Schlauch kann André mit dem Taucheinsatzleiter auf dem Schiff sprechen und ihn auch hören.
Hier können wir jetzt den Taucher und den Taucheinsatzleiter hören, ne? Wir haben jetzt gerade auch schon die Luftmengen durchgegeben. Wir haben jetzt auch in dem Fall der Tender, also der Signalmann, ne? Der hat hier auf den Finimeter geguckt und hat gesagt 180 Bar. Hat er jetzt noch auf der Rücken, das ist nur die Luftdüse, 180 Bar, der jetzt auf dem Rücken gerät, ne?
Jetzt geht es los.
Ja, jetzt ist er.
Merle, Mika und Stefan gehen zu einem großen Bildschirm. Auf diesem können sie sehen, was unter Wasser passiert. An dem Helm von Taucher André ist nämlich eine Kamera installiert.
Man sieht die Luft, die er ausatmet, sieht man aufsteigen. Ja. Und jetzt sieht man die...
Kann ich jetzt langsam was erkennen?
Ich glaube, das ist der Steg von unten, glaube ich.
Ja, kann auch sein.
Das sind die Pfeiler, womit der gehalten wird.
Gleichzeitig hören die drei über ein kleines Gerät, dem sogenannten Tauchertelefon, wie André atmet, was er sagt und können auch mit ihm sprechen.
Zeig mal ein bisschen den Grund oder den Boden.
Gerne. Könnt ihr hier was erkennen?
Ja.
Ich habe hier halt so ziemlich festen Boden, käsigen, sandigen Grund. Was Steine, Fische sehe ich leider keine.
Was war das gerade, was du da hattest?
Das war Müll.
Nur 30 Zentimeter weit kann André gucken. So trüb ist das Wasser.
André?
Ja?
Ich mache einmal eine Tiefenmessung. Das heißt, wir geben jetzt einmal Druck auf... auf den Schlauch. Jetzt hat er mir gesagt, dass Luftblasen unten aus seinem Schlauch rauskommen. Und jetzt können wir hier auf der Innenmarkierung die Meter sehen, wie tief er ist.
8,25 Meter ist er jetzt ungefähr tief.
Die Strömung ist sehr stark und André wird immer wieder vom Wasser weggezogen. Deshalb schafft er es heute leider nicht, die Gegenstände zu finden. Nach ein paar Minuten ist er wieder an Deck.
Wie merkt man die Strömung da unten?
Es ist, als wenn immer jemand an einem zieht. Das ist relativ unangenehm, weil du dann ja auch noch den Schlauch hast, über den du mit der Luft versorgt wirst. Und der bietet halt auch noch mal mehr Angriffsfläche. Und daran drückt das dann auch immer. Und deswegen legt man sich oder setzt man sich dann meistens auf den Boden und arbeitet dann im Liegen oder im Knien, damit man möglichst wenig Angriffsfläche für die Strömung bietet. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. He let us in, knows where we've been, in an octopus's garden in the shade. I ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in a little hideaway beneath the waves. Resting our heads on the seabed in an octopus's garden near a cave.
Radio für Kinder auf NDR Info hier mit der Sendung Mikado am Morgen. Und bei uns geht's heute rund ums Tauchen. Bei mir sind Merle, Mika und der Berufstaucher Stefan Frei. Und gerade, Stefan, haben wir ja von einem deiner Einsätze gehört und da war auch so ein bisschen von der speziellen Ausrüstung schon die Rede. Du hast auch hier einen riesen Drum an Helm mitgebracht, Merle, der liegt gerade neben dir. Kannst du mal versuchen, den überhaupt zu bewegen?
Oh Gott. Der ist sehr, sehr, sehr schön.
Ist er gerade einmal ans Mikro gestoßen, genau. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, Mika, wie sieht der aus, dieser Helm?
Der hat oben ein Licht, also ich glaube links oben. Dann auf der anderen Seite wäre halt beim Tauchgang war da noch eine Kamera. Dann unter der Lampe ist so ein Drehknopf, womit man irgendwie die Luftdusche machen kann.
Was für einen Sinn hat die Luftdusche? Was macht die?
Wenn die Scheibe beschlägt, dass die durch die Luft halt nicht mehr beschlagen wird.
Dass man was sieht, ne? Also der Helm hat sozusagen, der sieht eigentlich ein bisschen aus wie so ein Astronautenhelm auch fast. Also ist so eine richtig gelb, geht so einmal richtig um den Kopf rum, hat da, wo der Hals ist, eine riesige metallene, wie so ein Schraubverschluss fast so ungefähr. Und eben vorne ein Sichtfenster. Also nicht so wie bei einer Schnorchelmaske, Mika, ne? Dass man den jetzt nur wie eine Brille oder so hat, sondern man setzt den sich richtig auf. Und kannst du noch beschreiben, Merle, was dir noch auffällt bei dem Helm?
Der ist hier unten so auch abgedichtet, quasi ein bisschen, damit da nichts rankommt. Und ja, der ist halt gelb und sehr auffällig und sehr, sehr schwer. Und die Scheibe ist schon ein bisschen zerkratzt, ich glaube, von den ganzen Arbeiten.
Ja.
Genau.
Der war schon richtig gut in Gebrauch, ne? Wie schwer ist so ein Helm, Stefan?
Also je nachdem, was an dem Helm angebaut ist, zwischen 10 und 13 Kilo.
Und du hast mir den vorher einmal so testweise in die Hand gegeben. Also hättest du ihn nicht festgehalten, wäre mir wahrscheinlich runtergefallen, weil man nicht damit rechnet, dass der so schwer ist. Kannst du mal sagen, Merle, das ist ja auch ganz anders jetzt als das, was du als Taucherin sonst als Ausrüstung hast, ne?
Ja, also ich habe eine Neoprenmaske auf dem Kopf, wo dann halt mein Gesicht frei ist bis zur Hälfte des Kinns und bis zur Hälfte der Stirn, dass ich da halt dann eine Fläche habe, wo ich sehen kann und auch damit ich das Mundstück in den Mund bekomme.
Genau, und hier gibt es in dem Sinne jetzt gar kein Mundstück in dem Helm, sondern der Helm umschließt praktisch den Kopf komplett. Kann man das so sagen, Stefan?
Ja, genau. Also man ist komplett mit dem Kopf im Helm drin. Man hat vorne, man nennt das eine Oral Nasal Mask, also im Endeffekt eine Gummimaske. Mhm. Da ist die Nase und der Mund drin im Helm und darüber bezieht man dann auch die Luft. Also da kann man ein- und ausatmen ganz normal, hat da auch den sogenannten Nasenstüber. Das heißt, man hat einen Block unter der Nase, wo man Druckausgleich machen kann, damit das Trommelfell nicht beschädigt wird. und ja, hat
da
noch.
Da pustet man dann einmal so rein.
Genau,
quasi
da legt man die Nase drauf und kann dann ganz normal, wie im Schwimmbad auch, mit den Fingern, kann man das quasi dann mit dem Balken machen, den man dann, der sich dann gegen die Nase.
Knackt das mal so in den Ohren und dann ist wieder alles.
Wenn man es dann zu spät macht, dann knackt es in den Ohren. Ansonsten geht das relativ entspannt eigentlich.
Okay. Genau. Und was ist der Vorteil jetzt von so einer Ausrüstung eben für euch? Warum nehmt ihr nicht das, was die Sporttaucher sonst auch haben?
Also erstmal ist natürlich im Winter wesentlich wärmer. Wir sind geschützt, dadurch, dass der Helm also bis 100 und noch mehr Meter Tiefe tauchen kann, der Helm, die Ausrüstung an sich. Wenn wir zum Beispiel unter Schiffen tauchen und würden jetzt auftauchen, dann können wir uns nicht den Kopf stoßen, sondern wir würden immer halt mit dem Helm gegen die Schiffshaut kommen. Wir sind permanent trocken, also nicht so wie Merle mit ihrer Neoprenhaube. Merle würde im Endeffekt Wasser in die Augen kriegen, in die Ohren kriegen. Und wir bleiben halt komplett trocken. Das heißt, wir bleiben dann auch dementsprechend, können halt keine Gehörerkrankung kriegen oder sowas, weil permanent trocken sind. Dann ist natürlich auch sehr vorteilhaft durch die Luftdusche, was Mika eben schon richtig erklärt hat, mit dem Rohr, was im Endeffekt einfach nur Luft von innen gegen die Scheibe bläst, weil wir oft dann auch unter Wasser halt schwitzen. Und dann würde die Scheibe direkt beschlagen. Und damit das nicht passiert und wir ja nicht wie bei einer normalen Taucherbrille halt gegenspucken können, macht man das halt mit dieser Luftdusche.
Stimmt, das macht man bei der Schnorchelbrille sozusagen auch, ne? Dass man da reinspuckt.
Also manchmal macht man es schon davor zu Hause und dann darf man das halt nicht ausspülen, dann trocknet die Spuckschicht und dann beschlägt das halt nicht.
Das ist natürlich ein super Trick. Und in der Reportage haben wir ja gehört, dass bei diesen großen Helmen da drei Schläuche sozusagen mit dran sind. Einer zum Atmen, einer zum Sprechen. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Wie kann man denn durch einen Schlauch sprechen?
Also das Umbilical, sprich Nabelschnur heißt es im Endeffekt für uns, das beinhaltet eigentlich nur zwei Schläuche, die sind in sich verdreht, damit man nirgendwo hängen bleiben kann. Und da ist halt ein Luftschlauch, der ist halt blau, halt für Luft. Dann der gelbe Pneumoschlauch oder Pneumoschlauch, sagt man dazu. Damit können wir halt, wie eben auch in der Reportage gehört, die Tiefe messen. Und das dritte ist im Endeffekt nur ein Stromkabel. Und wir haben ganz normal beim Staubsauger auch zu Hause. Und dadurch können wir im Endeffekt die Geräusche, also sprich das, was der Taucher sagt, übertragen. Und auch das, was der Tauchereinsatzleiter dem Taucher wiederum sagt, kann man dann im Helm hören. Und der Tauchereinsatzleiter dann die Taucher oben am Tauchtelefon.
Wieso ist das wichtig zu messen, wie tief man ist eigentlich? Weißt du das, Merle, sogar vielleicht?
Also das ist wichtig, weil man nach verschiedenen Metern, also umso tiefer man wird, umso mehr Druck kommt auf die Ohren. Und dann muss man auch fürs Auftauchen halt Stopps machen. Ja.
Und das muss man wissen dann, ne? Ist das der Grund auch für euch, Stefan, warum ihr das wissen müsst?
Genau. Also wir haben ja gewisse Tauchtabellen, nach denen wir tauchen müssen. Und ab einer Tauchtiefe von 12 Metern haben wir im Endeffekt 3 Stunden Zeit. Wenn wir die 3 Stunden zum Beispiel jetzt überschreiten würden, aufgrund von Arbeiten oder von gegebenen Umständen, dann müssten wir auf verschiedenen Dekompressionsstufen, so nennt man das, Dekostufen quasi, verweilen. Das dauert meistens nicht lange, 3 bis 5 Minuten, mal 10 Minuten, je nachdem, wie lange man auf Tiefe gewesen ist. Und dann kann man erst auftauchen.
Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert. Das heißt im Grunde einfach, man muss wirklich auch sehr genau aufpassen, ne? Weil das ist natürlich unter Wasser, ist nicht für den Menschen gedacht. Da muss man einfach schauen, dass man vorsichtig ist, dass man sich dem anpasst und damit das eben für die Gesundheit auch alles gut geht. Kannst du sagen, Stefan, gibt es Situationen, wo es unter Wasser wirklich auch gefährlich wird für euch oder unangenehm?
Also unangenehm ist grundsätzlich immer natürlich die Strömung, was André auch eben in der Reportage beschrieben hatte. Das ist immer sehr unangenehm, weil die ist auch sehr stark und die kann auch echt beherrschen, diese Strömung unter Wasser. Dann ist Eisgang oft auch ein Problem, dass sich Eisschollen über Wasser übereinander schieben oder auf der Wasseroberfläche übereinander schieben und der Taucher dann nicht ungehindert einfach wieder an Deck zurückkommt. Das heißt, muss die Eisschollen dann zuerst mal auseinanderschieben, um den Taucher an Deck zu bekommen, wieder zurück. Dann natürlich, wenn unvorgesehene Sachen passieren, wie zum Beispiel, dass das Licht mal ausfällt und man ist vielleicht gerade irgendwo in einem Gebäude drin oder in dem Unterwasserbauwerk, wo man dann nicht einfach mal so wieder rauskommt. Der Vorteil bei uns ist halt, dass wir halt nicht so wie Merle und Mika zukünftig halt mit Flaschen tauchen, sondern wir sind immer schlauchversorgt. Das heißt, wir haben Luftversorgung ohne Ende. Das ist unser Vorteil. Und wir haben im Notfall immer eine Leine, wo wir den Taucher dann zurückholen können.
Ja, okay.
Das ist auch die Funktion. Deswegen auch Schlauch und Leine, also auch gleichzeitig eine Rückholleine.
Ja, das ist natürlich wirklich ganz praktisch. Und trotzdem, also man kann sich schon vorstellen, man muss auch ganz schön fit sein als Taucher, ne? Das heißt, es gibt auch regelmäßige Untersuchungen beim Arzt. Merle, das machst du auch, ne? Was wird da untersucht und wie oft?
Also bis man 14 ist, einmal im Jahr. Mhm. Und bis 40 dann zweimal im Jahr und dann wieder ab 40 dann wieder einmal im Jahr. Da muss man so einen Pustetest machen. Also da muss man auf einem Bildschirm Kerzen auspusten und damit wird dann berechnet, wie stark die Lunge ist. Und sonst einfach ganz normal Puls messen und alles. Also so eine normale Untersuchung eigentlich.
Ihr hört Mikado am Morgen als Podcast. Der ist immer ein kleines bisschen kürzer als die Sendung im Radio, weil wir da zum Beispiel die Guten-Morgen-Geschichte nicht spielen dürfen. Das hat einfach rechtliche Gründe. Mikado in voller Länge hört ihr aber immer am Sonntagmorgen ab 8.05 Uhr auf NDR Info. Das geht natürlich im Radio, aber zum Beispiel auch übers Internet, also mit unserer kostenlosen NDR Radio-App zum Beispiel. Und jede Woche gibt es ja auch ein Gewinnspiel, das habe ich euch vorhin schon gesagt, ne, dass es heute natürlich mit unserem Taucherthema zu tun hat. Und da will ich wissen, wie zeigt man in der Tauchersprache unter Wasser an, dass alles in Ordnung ist? Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr eines unserer Mikado-Überraschungspakete gewinnen. Schickt eure Antwort einfach per E-Mail an mikado@ndr.de. Oder per Post, dann an NDR Info Mikado an 20149 Hamburg. Und alle Antworten, die bis zum Mittwoch, den 13. März mittags bei uns landen, die nehmen am Gewinnspiel teil. Viel Glück dabei! Ihr hört Mikado am Morgen, Radio für Kinder auf NDR Info. Wir sprechen heute über das, was es unter Wasser so zu erleben gibt. Nicht in der Badewanne, sondern beim Schnorcheln oder Tauchen, richtig als Sport oder Beruf. Bei mir sind Mika, Merle und der Berufstaucher Stefan Frei. Und tauchen kann man natürlich nicht nur im Schwimmbad oder in der Elbe. Merle zum Beispiel, du hast gesagt, du warst auch schon mal richtig im Meer, ne?
Ja.
Weißt du noch, was dich da eigentlich besonders daran beeindruckt hat?
Also letzten Sommer, da war ich in Norwegen tauchen und wir hatten sehr schönes Wetter. Also man hat die Sonne auch durchs Wasser gesehen und das war sehr schön. Die Wassertemperatur betrug, glaube ich, 15 Grad und das war schon sehr warm für die Verhältnisse.
Aber sehr kalt, glaube ich, wenn man jetzt ohne Schutz reingehen würde. Ne? So ein Neoprenanzug wärmt dann ja so ein bisschen oder hält warm sozusagen.
Ja, genau. Und dann haben wir, also das war auch mein tiefster Tauchgang, da war ich auf ein bisschen mehr als 10 Meter. Und da war ich mit meinem Vater tauchen und sehr fasziniert hat mich ein Krabbenfangkäfig, der aber von der Leine war. Und dann hat den mein Vater aufgeschnitten mit seinem Tauchermesser und dann konnten die Krebse raus und die waren auch groß, also sehr groß, wie Teller fast. Und es waren sehr viele schöne bunte Fische an dem Tag unterwegs. Und ja, das war sehr schön.
Ja, das klingt wirklich toll. Wie ist es denn bei dir, Mika? Wo schnorchelst du denn am allerliebsten? In welcher Art von Wasser?
Ich war da auch schnorcheln. Und da war es halt auch am schönsten.
Ja, fandst du auch. Also so in der Natur ist wahrscheinlich schon auch einfach schöner als irgendwo im Schwimmbecken oder so, ne?
Ja.
Ja. Und wo würdest du denn total gerne mal schnorcheln oder sogar tauchen gehen dann irgendwann?
In der Karibik, also irgendwie am Mittelmeer oder so.
Ja, was stellst du dir da vor? Was ist da besonders toll?
Weil da gibt es halt Korallen und schöne Fische, ja.
Und wir haben ja auch ein bisschen heute über das Tauchen einerseits mit Atemgeräten gesprochen, ne? So wie du das machst, Merle, oder Luft bekommt ihr, Stefan, ja über den Schlauch nach genau. oben sozusagen und Mika bekommt sie über den Schnorchel. Aber es gibt ja auch Leute, die ganz ohne Luftversorgung ins Wasser gehen. Das hat auch einen ganz bestimmten Namen, wenn man das macht, das Tauchen. Weißt du das, Merle?
Ja, ich glaube Apnoe-Tauchen.
Ja, was bedeutet das, Mika?
Also einfach so lange wie möglich die Luft anhalten.
Und weißt du, wie lange können das die Menschen zum Teil machen unter Wasser, wenn man trainiert ist?
2 Minuten.
2 Minuten schätzt du? Was schätzt du, Merle?
Ich würde auch sagen zwischen 1, 2 und vielleicht auch ein bisschen mehr als 2 Minuten. Es kommt halt drauf an, wie sehr man trainiert ist.
Was sagst du, Stefan? Du hast da ja wahrscheinlich eine Zahl
genau.
im Kopf.
Also die Apnoe-Taucher, Apnoe quasi ohne Luft und deswegen Apnoe-Taucher, können 10 bis 12 Minuten die Luft anhalten.
Oh, warum? 10 bis 12 Minuten?
Ja, genau, die trainieren das.
Ja. Genau. Wie ist das denn, wenn man jetzt selbst Lust bekommt, Tauchen auszuprobieren und zu lernen? Wo kann man sowas denn machen, Merle? Du hast doch bestimmt Tipps, ne?
Ja, also man sollte die Eltern fragen, ob die sich vielleicht mal erkunden können, ob in der Nähe ein Tauchverein ist. Es gibt in Deutschland sehr viele Tauchvereine. Und dann kann man sich dort anmelden oder zur Schnupperstunde mal zum Training gehen. Und wenn einem das gefällt, kann man das weiterverfolgen und dann auch immer mehr Scheine machen und auch mit dem Tauchen wegfahren.
Und wahrscheinlich kann man sich die Ausrüstung dann ja da auch erstmal leihen, weil ich glaube, die ist ja sonst wahnsinnig teuer, wenn man sich das kaufen müsste, oder?
Ja, genau. Also bei uns kann man sich die leihen, aber das kann man sich bei jedem Verein leihen. Genau, weil die ist sehr teuer. Also so eine ganze Ausrüstung, das ist schon nicht wenig. Also mehr als ein Weihnachtsgeschenk auf jeden Fall.
Und Mika, beim Schnorcheln, da fangen ja viele auch erstmal an, ne, mit Schnorcheln. Da kann man sich die Ausrüstung wahrscheinlich ein bisschen günstiger selber kaufen. Kannst du sagen, worauf muss man da achten, dass man da jetzt nicht irgendeinen Quatsch kauft beim Schnorcheln? Was ist wichtig bei der Ausrüstung?
Wenn man eine Brille kauft, dass man halt auch den Brillentest macht, also Verkäufer fragt oder so. Man muss den halt dann mit der Nase ansaugen, die Maske, wenn du die aufgezogen hast, und versuchen abzuziehen. Und wenn die dann hält, dann ist es eine gute Maske.
Ah, okay, also so richtig einmal andrücken, und wenn die dann nicht so einfach wieder sich abheben lässt vom Gesicht, dann ist es gut sozusagen, dann passt die gut. Ja, okay. Stefan, und ich habe gehört, dass man bei dir auch beim Boys and Girls Day vorbeikommen kann und sogar ein Praktikum machen kann. Du bist ja nun mit deiner Firma in Hamburg, aber das gibt es ja vielleicht auch in anderen Städten, ne, dass es Taucherfirmen gibt. Wie alt muss man denn dafür eigentlich sein und wo kann man sich melden sozusagen?
Also da muss man tatsächlich die Firmen dann direkt ansprechen, so wie bei uns auch. Wir haben sowas in der Vergangenheit schon gemacht, dass Kinder dann mit uns mitgekommen sind oder vereinzelte Kinder. Und die können dann halt so einen Tag beiwohnen. Tauchen ist natürlich immer schwer mit unserer Ausrüstung. Das ist leider nicht möglich. Aber wie gesagt, wir zeigen denen dann alles, so wie Merle und Mika ja auch bei uns waren, kriegen dann alles erklärt, können zugucken, können auch alles anfassen und dann einfach mit dabei sein und das so ein bisschen erleben.
Also kann man einfach mal nach Taucherfirmen in der Gegend suchen und da besteht durchaus die Chance, dass ihr euch freut über Besuch sozusagen.
Ja, definitiv. Ist ja quasi unser Nachwuchs quasi.
Ja, das stimmt, genau.
Genau.
Und es gibt außerdem natürlich auch viele tolle Bücher rund um das Thema Tauchen, falls ihr euch erstmal im Trockenen damit beschäftigen wollt. Zum Beispiel Tauchen, Faszination unter Wasser aus der Was-ist-was-Reihe. Vielen Dank an meine Studiogäste, Merle, Mika und an den Berufstaucher Stefan Frey. Ganz toll, dass ihr da wart und kommt gut wieder nach Hause. Und ich weiß nicht, gibt es unter Tauchern so einen Gruß, so einen Wunsch, dass man sagt, so irgendwie so Hals- und Beinbruch oder so?
Gut Luft.
Gut Luft. Okay, immer gut Luft, ihr drei. Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss.
Ihr hört Mikado am Morgen, den Podcast unserer Sendung rund ums Tauchen. Und online findet ihr natürlich noch viel mehr Mikado-Sendungen. Zum Beispiel haben wir eine über einen Schulzoo gemacht oder übers Hämmern, Sägen und überhaupt Arbeiten mit Holz. Gibt es auch für euch zum Nachhören. Also guckt gerne mal, was euch da vielleicht noch besonders interessiert, auf ndr.de/mikado. Und nächste Woche übrigens, da begrüßt euch Tim dann als Moderator und es geht bei Mikado am Morgen darum, wie eigentlich ein Buch entsteht. Also von der Idee übers Schreiben, bis es dann von einem Verlag veröffentlicht wird und bei euch dann irgendwann um die Ecke in der Buchhandlung liegt. Ich sag schon mal Tschüss für heute. War toll, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.